Guten Morgen, ich freue mich auch wieder hier sein zu können. Arztpraxis ist auch gut, haben wir von Katja Müller gehört. Aber so hier in der Kirche ist auch gut. Wobei sich so oder so die Frage stellt, also wozu Kirche, das ist jetzt nicht so verstanden mit wozu dieses Gebäude Kirche, ja, sondern es geht darum, könnte auch sagen, wozu Gemeinde. Ja, und die Frage nach dem, kann ich eben alleine Christ sein? Und da muss ich auch sagen, in den letzten Wochen, das war schön einfach zu erleben. Viele haben besorgt nachgefragt, wie geht's denn unserem Pfarrer? Und ich kann sagen, es geht wieder. Ja. Ich habe aber auch feststellen dürfen, es gibt Leute, die mich gut und würdig vertreten können. Unter anderem auch meine liebe Frau. Und wenn es jetzt nicht mehr gehen sollte, dann weiß ich, dann kann ich sie einfach nach vorne rufen und dann geht's weiter. Also ganz herzlichen Dank für alle, die mich auf die ein oder andere Weise die letzten 4 Wochen da begleitet haben. Aber es ist ganz gut, auch wieder selbst hier sein zu können. Von daher ganz gut das Thema heute, wozu Kirche? Also zweiter Teil ist schon erwähnt worden, wird vielleicht noch ein paar mehr Teile geben, denn das ist ein ganz umfassendes Thema, wozu Gott so etwas wie Kirche, wie Gemeinde ins Leben gerufen hat. Und der heutige Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, ich lese uns da die Verse 13 bis 16 und die kann man gerne mitlesen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Also, wozu Kirche? Vielleicht nochmal rekapitulieren an dem Sonntag vor 2 Wochen, wozu Kirche, da ging es um einen Text aus Matthäus 9 und da habe ich gesagt, durch den Mund meiner Frau, es geht darum zu suchen, die Verlorenen zu suchen, zu sammeln, zu segnen und sich dann senden zu lassen. Ostereiersuche war so ein Beispiel, um das so ein bisschen plastisch werden zu lassen. Kirche ist dazu da, um die verlorenen Menschen zu suchen und zu retten, so wie das Jesu Auftrag war. Das ist einer der ganz großen Aufträge der Kirche und eine Antwort auf die Frage, wozu Kirche? Heute einmal aus einer anderen Perspektive diese Frage gestellt. Wozu Kirche? Naja, da gibt es achselzuckend Mitglieder unserer Gemeinde, die sagen, ich habe meinen Glauben, was brauche ich mehr? Was brauche ich mehr, Herr Pfarrer? Und das ist so die große Frage, ja, was braucht man eigentlich mehr? Wenn ich meinen Glauben noch habe, brauche ich da noch was mehr? Wozu brauche ich Kirche? Nun, wir haben das schon gelesen oder gehört, Paulus im Epheserbrief sieht das anders. Und man könnte das, was er da so sagt, auch kurz und knapp überschreiben. Ich habe das mal hier so mit einem Vers aus den ersten Seiten der Bibel, wo es heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Steht 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und das ist es eigentlich genau, um was es Paulus hier geht. Das, was schon für Adam galt, was Gott selbst gesagt hat, das ist keine gute Idee, Adam allein. Ich muss irgendwie ihm noch jemand zur Seite stellen. Das gilt auch für das Christsein. Es ist nicht gut, könnte man ähnlich formulieren, dass der Christ allein sei. Man könnte es auch noch so sagen, keiner ist für sich allein genommen vollkommen. Nicht mal Adam war das, ja? Nicht mal von Adam hat Gott sagen können, hier, das ist wunderbar, das ist vollkommen, passt, fertig ist. Was brauchen wir? Die Frauen. Nein, Gott schaut sich nach einem Gesellen um. Er sagt, Adam, du brauchst noch ein Gegenüber. Du brauchst eine Frau. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist die Wahrheit über Adam und das ist auch die Wahrheit über einen Christen. Alleinsein ist keine echte Option. Ein Bild mitgebracht aus einem Film, den der ein oder andere vielleicht gesehen hat. Das ist Tom Hanks in dem Film Cast Away. Das ist so eine moderne Robinsonade. Ja? Den verschlägt es nach einem Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel. Und ohne Friseur sieht man dann so aus. Aber das ist nicht sein einziges Manko. Ja? Das ist nicht sein einziges Manko. Wer den Film kennt oder wer die Geschichte einfach von Robinson Crusoe kennt, so wie sie Daniel Defoe mal niedergeschrieben hat, der weiß, von was die Rede ist. Und vielleicht denken wir, manchmal haben wir wirklich die Nase voll von anderen. Ja? Von anderen Meinungen und die anderen, die haben so Marotten oder auch die Machenschaften von den anderen. Ja? Und dann ziehen wir uns ja auch gerne mal zurück, dann sagen wir eigentlich, so ein Schneckenhaus ist ganz gut. Oder wir knallen die Türen zu und schwören uns, ja, dass wir niemals wieder ein Wort mit dem oder der reden werden. Und dann denken wir vielleicht in so einem Moment auch, so ein Tom Hanks oder ein Robinson Crusoe, das ist ja gar keine so schlechte Option. Oder endlich mal habe ich Ruhe, endlich allein. Aber letztlich, und das sieht man hier auch auf dem Felsen, den er da beschreibt, das funktioniert so nicht mit uns. Es funktioniert nicht mit Tom Hanks, es funktioniert nicht mit Robinson. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Ein Robinson im Original hat sich nach seinem Freitag gesehen. Tom Hanks muss ein bisschen mit weniger zufrieden sein. Der hat nur einen Ball, dem man Gesicht aufmalt. Wilson nennt er den und muss dann mit dem Vorlieb nehmen. Aber das ist auch nicht so das Wahre. Hier schreibt er auf dem Felsen, dass er sich nach seiner großen Liebe sehnt. Und wenn jemand je dort auf die Insel kommt, dann soll er wenigstens wissen, dass er diese Frau geliebt hat. Wir sehnen uns nach Liebe. Wir sehnen uns nach Liebe. Und wenn wir auf den ersten Hinweis achten wollen, wozu Kirche, ja, dann ist da die Antwort zu suchen. Ja. Kirche, das ist, ich sag's gerne immer wieder, so Liebe, Annahme und Vergebung. Und wenn man dann LAV, diese Anfangsbuchstaben nimmt, dann klingt das wie das englische Wort Love, ja. Das ist das, wonach wir uns sehen. Und das können wir uns nicht selber geben, ja. Wir können nicht in ein Zimmer treten und uns selber umarmen, ja. Sondern das ist doch wunderbar, wenn wir irgendwo hinkommen und jemand nimmt uns in die Arme, drückt mich, freut sich, dass ich da bin, fragt nach, wie es mir in den letzten Tagen gegangen ist, lacht mit mir, wo es was zu lachen gibt. Schämt sich auch der Tränen nicht, wo ich meinen Schmerz mit ihm teile. Liebe heißt auch, trägt mir nichts nach, vergibt mir, vertraut mir seine Geheimnisse an, verlässt sich auf mich. Und das kann ich alles nicht haben, wenn ich alleine bin. Das kann ich nur haben in der Gemeinschaft mit anderen. Keiner, das war meine These, keiner ist für sich allein vollkommen. Liebe kann auch nicht alleine gelebt werden. Ja, Liebe sucht immer das Gegenüber. Wenn man mal schaut auf Jesus, das ist ja unser großes Vorbild, dann können wir das an Jesus ablesen. Ja? Vielleicht haben wir uns schon viel zu sehr daran gewöhnt, Jesus und seine 12 Jünger oder vielleicht sogar 70 oder 72 Jünger, von denen wir auch hören, Jünger und Jüngerinnen, um es genau zu sagen, denn er hatte Davon wird auch berichtet. Lukas etwa betont es immer wieder. Viele Frauen auch sind Jesus nachgefolgt. Jesus war kein Einzelgänger. Und Bilder, die Jesus so alleine zeigen, die geben nicht wirklich das wieder, was Jesus gelebt hat. Klar, Jesus hat sich auch mal zurückgezogen, nicht auf eine Insel, aber auf den Berg wird uns berichtet oder in einen Garten, um zu beten. Aber das sind Ausnahmesituationen. Ansonsten hat Jesus die Gemeinschaft gesucht. Er hat seine Zuhörerschaft als seine Familie bezeichnet. Und Lukas wiederum berichtet, dass er immer wieder von viel Volks umgeben war. Oder Johannes 6 zum Beispiel steht das. Eben darum, weil sich Liebe nicht gut solo leben lässt. Nun sind wir in unserer heutigen Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft ganz anders gestrickt. Da gilt der Individualismus als die größte Errungenschaft. Aber der Preis für unseren Individualismus ist hoch. Da leben wir alleine, kämpfen wir alleine, glauben wir alleine, sitzen alleine vorm Fernseher, alleine vorm Handy. Am Ende vielleicht sterben wir alleine. Das ist die bittere Wahrheit. Das ist der Preis für diesen Individualismus, den wir meinen, dass das so eine fantastische Errungenschaft sei. Paulus schreibt das ganz anders. Hier nochmal Vers 13. Er sagt, so soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Und dann geht es noch weiter, aber auch noch, dass wir alle zusammen, den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Das ist immer wieder ein Thema von Paulus, nicht nur hier gegenüber der Gemeinde in Ephesus, dass er das betont. Ihr seid als Christen keine Individualisten, ihr seid als Christen, und das ist ein Bild, was er an anderer Stelle auch gebraucht, ihr seid so etwas wie der Körper für Jesus, der euer Kopf ist. 1. Korinther 12, sehr ausführlich, ja, dass er sagt, der vollkommene Mensch, der Mensch ist nur vollkommen, wenn er einem vollkommenen Körper gleicht. Ich habe ein Bild mitgebracht, da kann man das sehr deutlich irgendwie sehen. Ja? Der Kopf, das Bein, der Körper, der Bauch alleine für sich genommen, das gibt noch kein Ganzes. Erst alle Körperteile zusammen, sagt Paulus mit diesem Bild, macht einen kompletten, einen vollkommenen Menschen. Und eben so auch übertragen von Gemeinde. Gemeinde ist erst vollkommen, wenn alle zusammenkommen, wenn alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist. Und dann gemeinsam zu dem hinwachsen, der quasi, auch nochmal im Bild gesprochen, der Kopf dieses Körpers ist. Wenn ich zur Anfangsfrage komme oder zur Anfangsaussage komme, dass da jemand sagt, ach, ich habe meinen Glauben, was brauche ich Gemeinde? Wer also das so sagt, ich bin mir genug, ich brauche niemand, der benimmt sich eben so wie ein Bein, ein Fuß ohne den Rest des Körpers. Ja? Ein Bauch ohne Kopf, ein Fuß ohne Bein. Und dann laufen oder leben ist da gar nicht zu denken. Sondern erst wenn alle Körperteile einen Körper bilden, wissen wir alle, dann funktioniert der Körper. Dann kann er laufen, hören, sehen und so weiter. Keiner ist für sich genommen vollkommen. Wir sind aufeinander angewiesen, so wie ein Körper auf die verschiedenen Körperteile angewiesen ist. Und wir funktionieren als Gemeinde auch nur so wie ein Körper, wenn wir alle miteinander verbunden sind. Und das eben ist das, was Paulus hier sagt. Wir funktionieren als Gemeinde nur, wenn wir eins sind, sagt er hier. Wenn wir gemeinsam quasi diesen einen vollkommenen Menschen bilden, der dann eben auch Christus ist, Christus gleicht. Das ist sensationell, dass wir im Miteinander, da wo wir miteinander eins sind, das abbilden, was Christus eigentlich ist. Die Einzelteile, ja, das ist nochmal so ein bisschen Bild, ja, so eine Ausschneidepuppe hier, die Einzelteile für sich genommen, das ist es noch nicht. Ja. Wir brauchen wirklich, dass das zusammengefügt wird. Dass wir uns zusammenfügen lassen, eins zum anderen, und nur wo wir bereit sind, uns sozusagen, wenn man es nochmal in diesem Bild überträgt, uns ausschneiden zu lassen, zusammenfügen zu lassen, dann am Ende kann es zu dieser wunderhübschen Puppe kommen, wie sie hier gebastelt worden ist. Das, was uns vereint, das ist nochmal entscheidend. Das sagt Paulus hier auch. Er sagt, die einende Kraft des einen Glaubens, das ist es, was Gemeinde zusammenfügt, zusammenhält. Und das muss man vielleicht auch betonen, damit man deutlich macht, manchmal denkt man, was eint uns? Was eint uns als Christen? Ja? Und das ist nicht, dass wir alle gleich sind. Ja? So eine Puppe oder auch eine Gemeinde, ist ja das Bild von Paulus, besteht aus ganz verschiedenen Teilen. Wir sind nicht alle gleich, wir leisten nicht alle den gleichen Beitrag, wir haben nicht alle den gleichen Musikstil, den gleichen Kleidungsstil, wir haben auch nicht den gleichen Glaubensstil. Wir haben nicht den gleichen Dienst in der Gemeinde. Das Einzige, von dem Paulus hier spricht, was uns als Gemeinde miteinander verbindet, ist die einende Kraft des einen Glaubens. Das ist es, ja? Anders gesagt, was uns als Gemeinde verbindet, ist der Glaube, dass wir ohne Jesus nicht vor Gott bestehen können. Das ist das, woran Christen glauben. Wir können ohne Jesus nicht vor Gott bestehen. Und wenn du davon überzeugt bist, dass das auch dein Bekenntnis ist, ich könnte ohne Jesus nicht vor Gott bestehen, nicht eine Sekunde vor Gott bestehen, vor diesem unbestechlichen Auge Gottes bestehen, dann bist du schon Teil unserer Gemeinde. Das ist es nämlich, was uns als Gemeinde eint. Dieses Wissen, dieses Glauben, ich kann ohne Jesus nicht vor Gott bestehen. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter, dass er sagt, es gibt noch einen weiteren Grund, warum es gut ist, dass ein Christ nicht für sich alleine ist. Denn er sagt, das ist ein bisschen so wie im Gegensatz zur Krankheitszeit, er sagt, wenn du alleine bist, dann bist du immer auch anfälliger für alle möglichen Glaubenskrankheiten, für alle möglichen Meinungswellen. In Vers 14 sagt er, können wir mitlesen, wir sind dann, nämlich wenn wir zusammenstehen, zusammengefügt sind, wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Oder er fährt noch fort und sagt, denn wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest, heißt es dann in Vers 15. Wer in der Gemeinde ist, der gerät nicht so schnell in den Sog irriger Meinungen. Andersrum gesagt, wer alleine ist mit seinem Glauben, mit seinen Glaubensüberzeugungen, der gerät, laut Paulus, leicht in den Sog von irgendwelchen irrigen Meinungen oder irrender Menschen. Ein paar Beispiele dafür lasse ich jetzt kürzlich wieder in einem Buch über die Gemeinden oder die Christen in China. Das ist dort immer wieder, weil eben bestimmte Gruppen dort oder auch einzelne Christen sehr isoliert in ihrem Christsein sind, dass sich dann immer wieder ganz bestimmte Sonderlehren, abstruse Sonderlehren herausbilden. Da war zum Beispiel eine Bäuerin im Süden Chinas, die hat was von Jesus gehört, sie hat was vom Glauben an Gott, den Vater gehört und hat dann ihren Anhängern erklärt, dass das Trinken von kaltem Wasser von allen Krankheiten heilt. Irgendwie findet man das vielleicht mal so von wegen, dass Jesus mal an einem Brunnen sitzt und sagt, hier, Wasser des Lebens und so weiter. Aber irgendwie hat sie das so falsch verstanden, hat gesagt, kaltes Wasser trinken heilt von allen Krankheiten und hat gesagt, das kalte Wasser, hat sie irgendwie vermengt, sei das unbezwingbare Blut des himmlischen Vaters. Ja, dann merken wir, da hat sie irgendwie ein bisschen was durcheinander gebracht. Ja, das haben wir natürlich, das Blut Jesu, das ist unbezwingbar. Irgendwie so hat man das schon mal gehört, aber das hat sie mit dem himmlischen Vater zusammengebracht, abstrus. Ja, und das, sie hatte keinen Kontakt mit anderen Christen. Sie war auf sich alleine gestellt. Offensichtlich hatte sie auch keine Bibel. Und dann musste sie mit dem, was sie irgendwo irgendwie mal gehört hatte, hantieren. Das kommt auch schon so ähnlich in der Bibel vor. Paulus kommt mal nach Ephesus, das wird in Apostelgeschichte 19 berichtet. Da heißt es, während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasiatische Hochland nach Ephesus und dort traf er einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten, nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Die waren offensichtlich auch in irgendwie einer Form isoliert. Und zwar gut, dass Paulus einmal diese Frage gestellt hat, damit sie dort Korrektur erfahren haben an dieser Stelle. Und wenn das jetzt schon für eine ganze Gruppe von Christen gilt, wie viel mehr gilt das dann für einen einzelnen Christen, dass er als einzelner Christ in dieser Gefahr steht, in Glaubensfragen fragwürdige Ansichten zu vertreten. Noch ein Beispiel, da habe ich nochmal ein Bild mitgebracht, berühmtes Beispiel auch aus der Apostelgeschichte vom sogenannten Kämmerer aus dem Morgenland. Ja, der bildete auch keine Ausnahme, der hatte immerhin eine Bibel zur Hand. Kann man hier sehen, da sitzt er auf seinem Elefanten und auf dem Weg von Jerusalem wieder zurück in seine äthiopische Heimat und er liest dort in der Bibel, im Alten Testament, Propheten, Jesaja, aber er versteht's nicht, was er da liest. Und dann kommt eben, das ist das nächste Bild zu sehen, kommt ihm Philippus wie gerufen, wobei das war von Gott initiiert, wenn man es nachliest, Apostelgeschichte 8 kann man es nachlesen. Und der äthiopische Finanzminister gibt es in dieser Situation unumwunden zu, als Philippus ihn fragt, verstehst du denn, was du liest? Da sagt er, wie kann ich verstehen, wenn mir niemand hilft? Da ist einer, der sagt, ich bin wie damals Adam. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Und ich will es mal so provokant formulieren, Christsein allein, das geht. Das geht. Christsein allein, das geht. Aber das geht auch schnell schief. Geht auch schnell schief. Und darum bin ich so dankbar, dass wir hier in der Gemeinde die Möglichkeit haben, ja, durch Hauskreise zum Beispiel, Möglichkeiten, korrigiert zu werden. Hauskreise sind so eine Art Klassenzimmer auch, ja, wo man mit Blick auf die Bibel immer wieder das wiederholt, was auch schon die ersten Christen getan haben. Ja, die haben in der Bibel gelesen und gesagt, okay, so ist das. Ja. Also da bin ich dankbar, dass wir Hauskreise haben, ja, Gruppen haben, in denen wir über die Bibel uns austauschen können, eben notfalls auch korrigieren können. Der Äthiopier zeigt Größe, indem er sagt, ja, ich brauche hier Hilfe. Zinzendorf, Graf Zinzendorf, der die Losung erfunden hat, aber noch vieles andere mehr erfunden hat im christlichen Sektor, der hat einmal ganz in seiner typischen Art gesagt, ich statuiere kein Christsein, kein Christentum ohne Gemeinschaft. Es braucht Gemeinschaft. Das war in seinem Denken ganz deutlich und klar. Da muss es drauf hinauslaufen. Christen brauchen einander, wie der Körper seine Körperteile braucht. Und so wie kein Körperteil für sich alleine existieren kann, so kann letztlich auch kein Christenmensch ohne seine Mitchristen leben. Er braucht sie zur Ergänzung, zur Ermahnung, zur Erbauung. Aber das gilt jetzt auch umgekehrt. Ein Körperteil ohne den restlichen Körper ist nicht lebensfähig, aber Auch dem Körper fehlt etwas Entscheidendes, wenn auch nur ein kleines Körperteil nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt kann ich davon was erzählen, so von den letzten 5 Wochen, ja, seit meiner Operation an der Nase. Ja, nur ein, also, oder Nasennebenhöhlen, ja, so ein kleines Teil, ja, wenn das nicht wirklich funktioniert, kann einen ganzen Kerl komplett lahmlegen. Ist wichtig, ja, ein Körper ist darauf angewiesen, alles muss da sein, muss funktionieren, dann geht's dem Körper gut. Und so ist es auch mit der Gemeinde, ja, schon ein Gemeindemitglied, das uns irgendwie fehlt, ja, das eigentlich etwas beizutragen hätte zum großen Ganzen, das spüren wir letztlich. Vielleicht spüren wir es nicht, vielleicht haben wir uns schon dran gewöhnt, aber das zumindest in diesem Bild mal aufzugreifen, zu sagen, Mensch, ja, eine fehlt und das spüren wir. Paulus sagt, Vers 16, von ihm, also gemeint ist Jesus, von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. 1. Korinther 12, habe ich schon erwähnt, da geht Paulus auch so ein Stück weit auf die verschiedenen Funktionen ein, die es in der Gemeinde braucht. Und er sagt auch das, was wäre das, wenn wir alle Fuß wären, wenn wir alle Bauch wären, wenn wir alle Ohr wären. Da wären wir nicht komplett, da wären wir sehr eingeschränkt, amputiert. Ja. Und letztlich, wo eine Gemeinde auch meint, sie kann auf bestimmte Gemeindeglieder, Mitglieder verzichten, da amputiert sie sich selbst, da verstümmelt sie selbst und sie hinkt dann auch im wahrsten Sinne des Wortes dem hinterher, was Jesus mit Liebe meint. Wenn ich es mal so zusammenfasse, dann würde ich sagen, das, was Paulus hier der Gemeinde in Ephesus sagt, heißt, schaut, dass jede Christin, jeder Christ gut aufgehoben ist in euren Hauskreisen, wo ihr Gemeinschaft lebt, in euren Gottesdiensten, wo Gemeinschaft lebt. Dort können sie ihren Teil dazu beitragen, zu dem, was es am geistlichen Leben braucht. Sie komplettieren mit ihrer geistlichen Gabe das Gemeindeleben, ja die ganze Gemeinde. Und das, was Paulus hier sagt in Ephesus, das haben wir auch mit unseren 3 E's, auch immer wieder dran erinnern, schon mal versucht, etwas plakativ zusammenzufassen. Wer es noch nicht kennt, hier sind sie, die 3 E's, einladen, einbinden, ermutigen. Sprich, einladen zum Glauben an Jesus, einbinden in unsere Glaubensgemeinschaft und ermutigen bezieht sich auf die Mitarbeit und wir sagen zum Lob Gottes ermutigen. Einladen, einbinden, ermutigen. Das sind die 3 Stichwörter, die es immer wieder durchzubuchstabieren gilt. Und das ist alles diese Bewegung, die uns zusammenwachsen lässt, zu Jesus hin. Deshalb ist es auch unser Anliegen, wenn wir jetzt diesen Glaubenskurs veranstalten, zu sagen, wir wollen ja nicht nur eine Infoveranstaltung sein. Und dass die, die jetzt daran teilnehmen, sagen, das war sehr interessant und jetzt gehe ich wieder für mich alleine nach Hause und lebe mein Leben alleine. Sondern das Ziel auch des Glaubenskurses ist, wenn er zum Glauben einlädt, dann lädt er damit natürlich auch zur Gemeinschaft ein. Wir hoffen immer noch, dass auch wieder ein neuer Hauskreis daraus erwachsen wird. Ein Hauskreis, in dem dann eben in besonderer Weise auch Liebe, Annahme und Vergebung gelebt werden kann. Das kann ich nicht für mich alleine. Wenn Paulus das hier so schreibt, dann schreibt er das natürlich auch als Anfrage und als Anfrage für jeden Einzelnen von uns. Und da kann sich jeder auch selber fragen, wir sind ja so ein bisschen in dieser vorösterlichen Zeit, die immer auch so eine Zeit ist, des sich selber mal Reflektierens und sich selber Fragens. Zum Beispiel diese Frage, warum gehe ich denn der Gemeinschaft aus dem Weg? Warum bleibe ich lieber in dieser Unverbindlichkeit, in der Distanz, aus der sich so gut alles ja betrachten und bewerten lässt? Warum mache ich das? Liegt das an den anderen oder liegt das vielleicht doch an mir? Ich kann mich erinnern, so als junger Kerl, als ich zum Glauben gekommen bin, da gab es natürlich diese Phasen, wo ich ganz auf mich gestellt war. Also Bibel lesen, das habe ich zumindest so alleine gemacht. Ich habe ein Buch gelesen von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Das habe ich auch ganz alleine gelesen. Ich habe einen Navigatorenkurs gemacht, auch so eine Art Glaubenskurs, den habe ich für mich durchgearbeitet. Aber wirklich entscheidend und prägend war für mich dann eben diese Einladung. Da hat mich jemand eingeladen und die haben mich eingebunden in einen Jugendhauskreis und in die sonntäglichen Gottesdienste. Und in diesem Zusammenhang bin ich ermutigt worden, auch meinen Beitrag zu leisten für die Gemeinde. Und das hat mich noch mal mehr eingebunden in diese Gemeinde. Das war damals die Stadtmissionsgemeinde in Butzbach, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und dann konnte ich sagen, ja, ich bin Teil dieser Gemeinde. Und ich glaube, dass das gerade für die ganz am Anfang stehen in ihrem Glauben, umso wichtiger ist zu wissen, ich bin umgeben von vielen anderen Mitchristen, die mit mir zusammen einen Körper, eine Gemeinde bilden. Ein letztes noch, was ich sehe, was Paulus uns mit auf den Weg gibt eben, ist das, dass wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, der hat einen entscheidenden Beitrag zur Gemeinde und zum Gemeindeleben beizutragen. Wer zu Jesus gehört, der hat Jesus im Herzen und das wirkt sich darin aus, dass er, wie auch immer, mit Händen, mit Ohren, mit Füßen, mit Beinen, mit Kopf, mit Mund, mit Herzen was beiträgt. Das mag dann so aussehen wie bei dieser Marionettenfigur und das ist überhaupt nicht vollständig, aber das gibt einem so eine Idee, ja, wenn ich sage mal, ich gucke auf die Füße und sage, okay, ich kann Gemeindebriefausträger sein oder hier mit dem anderen Fuß Gas geben und kann Fahr- und Abholdienst sein, so in der Höhe des Bauches, ja, haben wir Kaffeedienst, Gemeindemittagessen oder das, was wir eben bei Tor zur Bibel haben, so ganz viele sich da einbringen und ein wunderbares Essen für alle Mitarbeiter und Gäste zaubern und so weiter. Ja, also es gibt praktisch für jeden Bereich etwas. Wir haben es hier vor Augen heute Morgen wieder. Wunderbare Deko, das, was wir bei Tor zur Bibel erleben, haben wir auch jeden Sonntag hier. Ja, wunderbare Deko, wo jemand mit seinen Händen etwas dazu beiträgt, dass wir komplette Gemeinde sind. Und so wirkt sich Liebe aus in ganz verschiedenen Feldern unserer Gemeinde. Und wenn einer sich nicht einbringt, beraubt er die Gemeinde mit einer Funktion, die uns erst komplett macht und die das dann auch erst wiederzugeben vermag, was Jesus ist. Jesus war in alledem komplett. Er war voller Liebe. Und wir brauchen einander, damit wir diese Liebe leben und ausstrahlen. Ganz am Anfang war davon die Rede, dass wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein neues Gemeindehaus haben, ein renoviertes, auch erweitertes Gemeindehaus haben, da ist auch klar, ja, da kann jeder und jede von uns seinen Beitrag leisten, klein, groß. Darauf kommt es nicht an. Es ist wichtig, dass jeder an der Stelle, wo er steht, dass er da seinen Beitrag leistet. Aber es geht nicht nur um diese Beiträge, sondern es geht um alle möglichen Beiträge, die zum Ausdruck bringen, und da gefällt mir nochmal diese Figur ganz schön, dass wirklich das Herz Jesu im Mittelpunkt steht. Ja, da, wo Jesus durch den Glauben mein Herz erfüllt, wird diese Liebe sich auch in Liebestaten ausdrücken. Und das wird eben so geschehen, so wie uns Gott, wie Jesus uns das zugeteilt und aufgetragen hat. Die Liebe Jesu, die lässt mich und lässt uns als Gemeinde dann eben zusammenwachsen, tätig werden. Und wie Paulus davon spricht, so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Wozu Kirche? Ich hoffe, es ist ein Stück weit klarer geworden. Es braucht uns alle, damit wir komplett sind. Keiner nehme sich heraus. Jeder suche seinen Platz in dieser Gemeinde auch ganz konkret. Bleibe nicht allein und erfahre dann, was es heißt, wirklich geliebt zu werden und andere zu lieben. Zinzendorf war ein Stichwort gewesen. Zinzendorf, habe ich gesagt, hat sehr an dieser Frage auch gerungen. Was kann ich tun, dass die Christen aus ihrer Vereinzelung wieder herauskommen in die Gemeinschaft? Also offensichtlich gab es da schon die ersten Anzeichen für den Individualismus, der uns heute so quer kommt. Und hat ein wunderbares Lied gedichtet. Und ich denke, das kennen ganz viele, die so mit Kirche schon länger leben. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Und das sind ganz viele Zeilen, die das nochmal auf den Punkt bringen, vielleicht viel schöner, als ich das mit Worten sagen kann. Dazu lade ich ein, dass wir das miteinander singen.